SWR 2 Forum.
Unser Thema: Arena Magica, die Welt des Stadions.
Na, was muss das für ein Schock sein?
Da steht nicht im Abseits! Du blinder Linienrichter!
2006. Wir sind dabei. SWR.
Am Mikrofon ist Reinhold Hermanns. Es dreht sich dieser Tage alles um den Ball, der bekanntlich so rund ist, dass man um diese von Sepp Herberger kolportierte Bemerkung gar nicht rumkommt. Die Fußball-WM drängt sich immer wuchtiger in unsere Medien, Köpfe und Herzen. Es ist für wahr eine hohe Zeit. Die Zeit indessen, wo die Handlung stattfindet, hat auch ihren Ort, an dem das Schicksal ausgetragen wird, das Stadion. Über Geschichte, Funktion und Bedeutung des Stadions wollen wir miteinander sprechen. Professor Helmut Diegel, Direktor des Tübinger Instituts für Sportwissenschaft, Ex-Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes und Sportfan nicht nur qua Amt. Professor Ludger Lüttgehaus, Philosoph und Publizist in Freiburg, Kenner und, ich unterstelle das, Liebhaber des SC Freiburg.
Da liegen Sie richtig.
Und Professor Jürgen Wertheimer, Tübinger Literaturwissenschaftler, aber auch Autor, Poet und Anhänger des TSV 1860 München. Es mag lange her sein, Herr Wertheimer, dass Sie ein Heimspiel der 60er gesehen haben. Was verbinden Sie mit dem Phänomen Stadion?
Das lässt sich nicht so auf zwei, drei Worte verdichten. Sie haben mit 60 begonnen und da verbinden sich bei mir Jugend- und Kindheitserinnerungen, und damals war das Stadion etwas völlig anderes als diese Hochglanzarenen, die Sie jetzt kaum mehr zu spüren und zu fühlen bekommen, mit Riesenabständen, nicht nur räumlicher Art, sondern emotionaler Art. Das sind andere Welten. Mit dem Stadion von damals habe ich so ein Stück Identität, Heimat, Kindheit, alles, was einem dazu einfällt. Auch Banalitäten, Bratwurst, Stimmung, Schlägereien, kleinere und Triumphe, mittelgroße und Abstürze und all das, was dazugehört, verbunden. Aber diese Zeit ist, wie gesagt, für mich abgeschlossen.
Ein Merkort der Erinnerung, wenn man so will. Sie haben aber schon mehrere Begriffe gebracht. Vielleicht müssen wir da was auseinanderhalten. Ist Stadion eigentlich das gleiche wie Arena? Sie haben beide Worte gebraucht.
Das müssen die Spezialisten beantworten. Also ich habe immer nur das 60er Stadion gekannt und mir über keine semantischen Differenzierungen, wie es eigentlich meinem Beruf anstünde, Gedanken gemacht. Aber die Kollegen wissen es bestimmt besser.
Herr Diegel. Ja, in der Tat, für mich in der Leichtathletik, und wenn ich an diese Sportart denke, dann ist das Stadion vor allem der Ort der Leichtathletik. Und über mehr als 100 Jahre war nun unsere Geschichte geprägt von einer Ehe zwischen der Leichtathletik und dem Fußball. Und dieser reiche Mann, so muss man wohl den Fußball bezeichnen, der hat sich ja nun von uns scheiden lassen und hat das Stadion mit der Arena ersetzt. Und in diesen Arenen, die ja nun gerade mal 10 Jahre alt sind, da geht es nur noch um Fußball und um Fußball. Und darüber hinaus ist es ein Ort der Popmusik. Vielleicht noch ein Ort der Zeugen Jehovas, wo sie einmal im Jahr ihre Versammlung gestalten können. Aber es ist ein völlig anderer Ort, wenn man vergleicht mit dem, was das Stadion im vergangenen Jahrhundert bedeutet hat für die Entwicklung des Sports.
Mhm. Herr Lüttgehaus, wie ist das bei Ihnen in Freiburg? Ist da ein Stadion oder eine Arena?
Ja, die Antwort ist etwas komplexer, als man das auf den ersten Blick vermuten würde. Früher bin ich immer ins sogenannte Dreisam-Stadion gegangen, sehr schön gelegen, im Freiburger Osten an dem besagten Fluss Dreisam. Und heute bin ich dazu verurteilt, in das Badenova-Stadion zu pilgern. Also es hat ein Namenswechsel stattgefunden, wie er insgesamt ja überall zu verzeichnen ist. Also aus dem Volksparkstadion ist die AOL Arena geworden. In München ist man jetzt in der Allianz Arena, ich glaube in Frankfurt inzwischen im Commerzbank-Stadion. Also es hat eine Art von Enteignung von Traditionen und von Namen stattgefunden zugunsten der ohnehin über alles Maß fortschreitenden Kommerzialisierung aller Bereiche. Darüber werden wir vielleicht uns noch etwas verständigen können. Ich mache darauf aufmerksam, dass schon in der Antike, auf die wir uns ja sehr gerne beziehen, der Begriff Stadion ambivalenterer Natur ist. In der Antike ist vorherrschend natürlich der olympische Sinn des Stadions, was Herr Diegel angesprochen hat, vor allem das Stadion des Laufens, der Wurfwettbewerbe. Aber Arena kommt ja in der römischen Tradition immer dominanter vor. Und ich würde sagen, diese Tradition wiederum ist nicht mehr so unschuldig. Wir wissen, dass grausame Metzeleien in den Arenen stattfanden, neben den Wettbewerben, den Wagenrennen etc. Die Gladiatorenspiele, die Tierhetzen, das taucht vielleicht in den modernen Arenen und Stadien wieder noch mit dem Zaun auf, der die allzu fanatischen Fans daran hindern soll, auf das Spielfeld zu gelangen. Also da ist sozusagen der Käfig mit dem Zuschauerraum identisch. Ich glaube dann allerdings, dass mit der Arena architektonisch, deswegen steht sie im Moment ja so massiv im Mittelpunkt, deswegen kümmern sich berühmte Architekten von Norman Foster, Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Renzo Piano so intensiv um die Arenen, geht eine ganz andere Psychologie einher, eine ganz andere Massenpsychologie, eine Eventpsychologie. Es ist eine nicht nur Ort wie früher der Inszenierung, sondern selber Teil einer Inszenierung geworden. Und ich finde es außerordentlich aufschlussreich zu schauen, welche psychologischen Veränderungen zum Beispiel mit den Massen, mit der Masse, der Fußballmasse in den Arenen vor sich gehen und ob sie eventuell in die suspekteren antiken Traditionen zurückleiten.
Was ist denn architektonisch, räumlich, optisch der Unterschied zwischen Arena und Stadion? Also Stadion ist auf jeden Fall etwas, wo eben noch diese Läufe möglich sind, wo Laufbahnen sind, wo Plätze sind für die olympischen Leichtathletikdisziplinen. Die Fußballarena hat all das nicht, Herr Diegel?
Ja, wir hatten ja nun die Möglichkeit, uns noch einmal zurückzuerinnern. Bei den Olympischen Spielen in Athen wurden ja zum ersten Mal in der Geschichte der neueren Spiele ein Wettbewerb für Frauen und Männer im alten Stadion ausgerichtet, in Olympia. Und dort kann man nun auch heute noch sehr schön die Formation erkennen, wie man sich dieses Stadion vorzustellen hat. Man hat die Tribünen, die als Naturhügel gestaltet sind. Man hat die Sportstätte selbst, in der die Athleten die Möglichkeit haben, sich im Wettkampf zu messen. Man hat den Zugang über ein sehr bedeutsames Tor, das war sehr typisch, wurde dann auch so in der weiteren Entwicklung erhalten. Die großen Stadien des 19. Jahrhunderts zeichnen sich alle durch das Marathontor aus. Damit war klar, man hat mit dieser architektonischen Struktur direkt angeknüpft an die griechische Antike. Und das Zuschauerverhalten war fokussiert auf die Athleten selbst und ihre Wettkämpfe, wobei die soziale Strukturierung der Zuschauer eine andere war, als dies heute in den Stadien und in den Arenen zu beobachten ist. Heute haben wir insbesondere in der Arena eine Trennung. Sie knüpft an, so vermute ich zumindest, an eben das, was Herr Lüttgehaus angedeutet hat, bezogen auf die römische Entwicklung, wo sich die gesellschaftlichen Schichten auch rein räumlich separiert haben, wo qualitative Unterschiede bestehen in Bezug auf das, was den Zuschauern eröffnet wird. Das Hospitality-Phänomen, das nun in den modernen Arenen sehr bedeutsam geworden ist, ist ja ausgerichtet auf gesellschaftliche Unterschiede. Das Distinktionsbemühen wird geradezu kultiviert. Und wenn früher so war, dass man einen Ehrenplatz hatte für den König oder für den Kaiser und ansonsten alle anderen im Stadion sich als Gleiche trafen, so ist heute die Separierung über den roten Teppich zum Marketinginstrument per se geworden und ein besonders dynamisches Ausdrucksmittel der modernen Kommerzialisierung des Spitzenfußballs. Ich glaube, dass hier schon erhebliche Unterschiede im Vergleich dieser beiden architektonischen Muster zu erkennen sind.
Das heißt also, die moderne Fußballarena, die also in den letzten Jahren gebaut worden ist, sei es in München oder sei es auf Schalke oder Dortmund oder Hamburg oder sonst was, das sind nun reine Fußballschauplätze, nur der Rasen, drumherum entsprechend hoch ansteigend die Zuschauertribünen, die auch für die entsprechende psychologisch drangvolle Kulisse sorgen. Und die Leute, die da reingehen, die sind nun segmentiert. Also wir haben einerseits die Fans, wir haben auf der anderen Seite dann aber bestimmte Gruppen, die diese Stadien als Orte von Events aufsuchen, etwa die Wirtschaftsgruppen, etwa Firmen, die sich dann auch entsprechende VIP-Loungen mieten können und die zur High Society der Gesellschaft zählen.
Ja. Also ich denke, es sind nicht nur reine Fußballstätten, es sind Geschäftsstätten. Das Modell wurde ja im Wesentlichen geprägt in den Vereinigten Staaten und wurde dann übertragen auf Europa. Und der Fußball geht vor allem eine direkte Liaison mit dem Kommerz ein. Und dies hat zur Folge, dass Hotelbauten in die Stadien integriert werden, dass ganze Verkaufsstätten integriert werden, dass Unternehmen Geschäftszentren in diesen Stadien erhalten. Die Logen sind ganzjährig an Firmen ausgebucht und verkauft, gleichsam ausgeliehen. Dort kann auch unter der Woche eine Fortbildungsveranstaltung irgendeines Unternehmens stattfinden, die sich in diese Geschäftswelt eingebucht haben. Und wer eine schöne Sportlandschaft diesbezüglich beobachten möchte, der sollte nach Stuttgart gehen. Da kann man im Moment mit die interessanteste architektonische Sportlandschaft beobachten. Man hat eine Porsche Arena, man hat ein Carl-Benz-Center, das im Wesentlichen ein Unterhaltungszentrum für die Fans sind, die am Wochenende die Arena besuchen, das Gottlieb-Daimler-Stadion. Daneben ist die Schleierhalle, die ebenfalls für große Sportevents zur Verfügung stehen. Und in dieser Sportlandschaft, in dieser Sportarchitektur der Moderne, da begegnen sich vor allem die Unterhaltungssportarten, die Profisportarten, die Popindustrie und das große Geschäft.
Die Heimat, von der Sie eben gesprochen haben im biografischen Rückblick, Herr Wertheimer, die hat sich also doch recht erstaunlich entwickelt.
Wenn Sie sagen entwickelt, dann ist es hübsch formuliert. Also sie ist aufgelöst worden. Sie ist eliminiert, sie ist ausverkauft worden. Und die Betonung liegt auf Ausverkaufen. Dagegen hätte ich ja gar nichts. Das ist der Trend der Zeit. Meinetwegen ist es so, dass man jetzt überhaupt nur mehr in Kategorien von großen Firmennamen denken kann. Bisschen merkwürdig finde ich schon. Dieser Automatismus, dass wir alle unsere wichtigen Dinge nur mehr nach Firmen benennen. Wenn man das weiterdenkt, lösen wir Deutschland, denke ich, auch demnächst auf. Oder Nationen, das sind so veraltete Begriffe. Das ist eine Geschichte, aber das kann man ja ruhig tun. Aber dann mit diesem ganzen pseudophilosophischen und religiösen Quark von Mythen, Weihestätten, Kulturtempeln oder die kulturelle Bedeutung des Fußballs oder seine kultischen Ursprünge mit diesem ganzen archaisch dignifizierten Brimborium zu kommen, wenn es nur und ausschließlich ums Geld geht, das ist eigentlich mein inneres Problem. Ich weiß, dass ich da eine hoffnungslos veraltete Position vertrete, aber diese beiden Dinge, die reiben sich für mich auf eine ein bisschen schmerzhafte Art.
Ich finde da durchaus Sympathisanten in mir und in Herrn Diegel, wie Sie gehört haben. Also wir sind wenigstens à trois veraltet, das ist ja auch nicht eine unbequeme Position. Ja. Also ich glaube mit beiden von Ihnen, dass die Kommerzialisierung-Trends gar nicht überschätzt werden können. Das ist das Phänomen der Zeit und es ist auf eine grauenerregende Weise überall präsent. Also ich habe schon gesagt, dass tatsächlich eine Enteignung von Traditionen, von Sprache mit diesen Umbenennungsaktionen, die ja alle Geschichte, nur auf Zeit, Geschichte.
Gestern, also wenn ich das dazwischen schieben darf, also die Übergabe dieses Gottfried-Daimler-Stadions.
Gottlieb.
Oh, um Gottes Willen, da merkt man den Münchner, dass ich immer noch nicht firm bin in den großen Begriffen. Ja. Jedenfalls, der Name darf ja wohl verwendet werden, weil er nicht zu kommerziellen Zwecken in diesem Fall eingesetzt wird. Aber es mussten doch, wenn ich richtig informiert bin, diverse legendäre Gestalten abgedeckt werden für die Dauer. Und dieses Verhüllen der eigenen Geschichte, der eigenen Identität und Erinnerung im Angesicht einer 14-tägigen oder dreiwöchigen groß gesponserten Maßnahme, das scheint mir schon ein sehr symptomatisches Phänomen zu sein,
ja,
eine
absolut,
Scheidelinie.
Ja, natürlich.
Es geht darum, um es kurz zu sagen, dass alle Firmennamen, die nicht offiziell die Werbepartner der FIFA sind, die müssen für die Dauer der WM in der Tat verhängt werden bei den Spielen, die im Fernsehen gezeigt werden.
Ja, das Detail ist da natürlich ungeheuer signifikant, also nehmen wir das Hamburger Beispiel noch einmal, Volksparkstadion hieß das mal, jetzt heißt es AOL Arena, nicht? Das sind Verträge, die auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen werden. Auch nur das Zuschauerpublikum ist also demnächst gefordert, wenn es in, ich weiß nicht, wie vielen Jahren wieder umzulernen hat, Teil dieses Vertrages in Hamburg. Jens Jessen hat das in einem sehr schönen polemischen Artikel in der Zeit mal dargestellt unter dem Titel Nicht mehr Herr im eigenen Haus. Gehen damit bestimmte Verpflichtungen, nur diesen Namen zu gebrauchen. Ich darf zum Beispiel in Freiburg, wenn ich irgendwie kommerziell korrupt wäre, nicht mehr vom Dreisamstadion reden, sondern müsste vom Badenova-Stadion reden. Das werde ich mir allerdings sehr verkneifen. Das ist alles ganz offensichtlich und auch in einer gewissen Schamlosigkeit vorgetragen. Auf der anderen Seite fühle ich mich jetzt in der eigentümlichen Position, doch mal an die psychologischen Faktoren zu erinnern, die einfach vielleicht nicht so, wenigstens nicht so negativ sind, vielleicht erst einmal ambivalent. Wenn wir uns ans antike Stadion erinnern, Herr Diegel hat schon angedeutet, was fehlt jetzt heute in der Arena, das ist die Laufbahn. Es ist eine andere Form, keine rechteckige Form mit Halbkreis, sondern eine elliptische, ovale oder Zirkusform. Und es ist neuerdings vor allem tendenziell nach oben geschlossen. Das unterscheidet es vor allem von dem klassischen Stadion. Und alle diese drei Momente deuten für meine Wahrnehmung auf einen einzigen Trend hin. Es wird im Grunde ein Innenraum geschaffen, ein riesiger Innenraum, in dem Energien in enormer Weise verdichtet und gebündelt werden. Während man im antiken Stadion sozusagen noch im Sog der antiken Philosophie auf Distanz gehen konnte, den Blick schweifen lassen konnte, das ist in Freiburg noch immerhin möglich. So sind diese modernen Arenen Komprimierungsanstalten gewissermaßen auf optische Art, auf akustische Art. Der Schall bleibt viel mehr in der Arena, als das früher der Fall war. Und diese Elimination von Distanz, von Kontemplation führt dann, glaube ich, auf die entscheidende Funktion dieser Arenen. Sie sorgen für die Herstellung einer bestimmten Art von Masse, der dominanten Masse der Zuschauer. Elias Canetti hat ja in seinem berühmten Buch Masse und Macht diverse Massen unterschieden. Und für seine Begriffsprägung war völlig elementar das, was er die Aufhebung der Nichtberührungsschranke zwischen den Menschen nennt. Also diese Arenen sorgen für eine Art von Verschmelzungsmasse. Wenn man es sehr, sehr hoch stilisiert, Herr Wertheimer hat das schon genügend glossiert, könnte man da von irgendeiner Art von Rio sprechen. Natürlich, ja. Oh, yeah. Aber diese Masse hat natürlich bestimmte Gefühlsintensitäten, Lautintensitäten. Nehmen wir die akustische Dimension, so bräuchte man die Leute eigentlich nicht mehr sonst wohin zu einer Urschreitherapie zu schicken, sondern das besorgen sie im Stadion schon selber. Also diese Art von akustisch aggressiver, leidender, triumphierender, schmähender Masse ist für die Arenen charakteristisch geworden. Allerdings eben, das haben Sie beide schon vorher angedeutet, geht dann eben eine massivere Spaltung, als sie jemals in den Stadien der Brauch war, damit einher. Natürlich ist die alte Konfrontation mit dem Gegner da, mit der gegnerischen Fangemeinde. Insofern wird diese Verschmelzungsmasse auf der einen Seite zur aggressiven Masse immer schon. Und natürlich die Distanz zu den VIP-Lounges, zu der Präsenz von Kommerz in personalisierter Form in den Stadien. Es geht also darum eigentlich, dass die soziale Schichtung, wenn wir es zurückhaltend formulieren, ich würde durchaus sagen, dass die Klassengesellschaft mehr denn je in den Stadien als solchen fassbar wird. Und das ist eine erstaunliche Entwicklung, gerade auf dem Hintergrund der Arena als Ort einer Gemeindebildung, wie wir sie eigentlich in dieser Form, in dieser verdichteten, energieaufgeladenen Form noch nie hatten.
Entschuldigung, was finden Sie daran so erstaunlich?
Ja, ich finde es erstaunlich, weil man eine Zeit lang Fußball zum Beispiel als die neue nationale Ideologie gefeiert hat, als jene Art von Versöhnung, die dann wenigstens im Spiel möglich ist. All diese Ideologie wird natürlich völlig davon hinweggefegt.
Ja, aber es bringt doch die Spaltung der Gesellschaft in zwei Gruppen aufs Wunderschönste zur Kenntlichkeit.
Ja, das habe ich gesagt, ja. Genau das ist
mein nämlich eine satt und sauber gepflegte Masse, die sich ihre wöchentliche Aggressionen schadlos, politisch schadlos vom Leibe fühlen kann und darüber suhlt und eilt und verkätert sich eine ganz andere Gruppe, die davon profitiert.
Schauen wir uns diese Masse noch weiter und näher an, Herr Diegel.
Ja, also ich glaube, dass man den Blick in der Tat noch etwas genauer auf diese Masse richten muss. Herr Wertheimer sprach ja davon, dass er selbst Fan von 1860 München ist. Und wenn man sich an die Weimarer Zeit erinnert und die Auseinandersetzungen in dieser Zeit, zum Beispiel in München oder in Stuttgart, zwischen bürgerlichen Fußballern und Arbeiterfußballern in Erinnerung ruft, wenn man Vereine in ihrer Sozialgeschichte etwas genauer betrachtet, so hat der Fußball ja zunächst eine sehr interessante Entwicklung aufzuweisen. Er wurde abgelehnt von den Bürgerlichen. Er war nicht schulfähig. Das deutsche Turnen hat sich entschieden gegen diese Engländerei, gegen diese Fußlümmelei, die da aus England gekommen ist, gewehrt. Und dennoch konnte der Siegeszug dieser Sportart nicht aufgehalten werden. Er hat zunächst nur die Männer erfasst, denn Fußball war vorrangig ein männliches Geschäft und auch die Zuschauer auf den Fußballplätzen waren männlich. Er war auch relativ hart und in der Auseinandersetzung geprägt von körperlichen Auseinandersetzungen, die auch auf den Rängen zu beobachten war. Als ich noch Kind war, bin ich mit meinem Vater zu vielen Fußballspielen sonntagmittags gegangen und ganz wenige Spiele sind bis zu Ende geführt worden. Viele wurden abgebrochen, weil die Spieler sich gegenseitig vermöbelten. Schiedsrichter waren gefährdet. Man hat kaum eine Niederlage akzeptiert, wenn zwei Dorfmannschaften aus der Nachbarschaft gegeneinander angetreten sind. Das Ganze hat sich enorm zivilisiert. Da ist etwas Neues hinzugekommen. Da sind einmal die Frauen hinzugekommen als Zuschauer im Stadion. Es sind vor allem die höheren Schichten, diejenigen, die früher in der Oper waren und sich dort im Foyer der Oper herumgetrieben haben, die sind nun im Stadion anzutreffen. Und gleichzeitig versuchte man, diesen Pöbel loszuwerden. Man wollte ihn nicht mehr im Stadion haben, diese sozial unteren Schichten. Teilweise auch geprägt durch unsinnige Sicherheitsforderungen hat man die Stehplätze versucht, aus den Stadien zu verbannen und hat damit im Stadion selbst eine gesellschaftliche Entwicklung wiedergespiegelt, die sehr typisch ist für das, was in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten sich ereignen konnte. Heute ist es so, dass wir in den Kurven nach wie vor ein ganz anderes Zuschauerverhalten, ganz andere Menschen, rein äußerlich auch von der Kleidung, von allem, ein ganz anderes Publikum beobachten können. Wir können dann die Anzugs- und Krawattenkultur, das Sehen und Gesehen werden, auf der Geraden und Gegengeraden erkennen. Und wir können jetzt noch rund um das Stadion herum in den Logen dann die Businesswelt mit ihren Gästen und Kunden und dem Showbiz beobachten. Also eine inszenierte Zuschauerschaft, die zu ihrem Zuschauen benötigt, dass sie nach Hause gehen können, um zu sagen, in meiner Loge war an diesem Samstag auch jener Schauspieler und jener Popstar und jener sonstige Celebrity-Persönlichkeit, wie immer man sie heute bezeichnen möchte. Also das ist interessant, dass die von Ihnen beschriebene dumpfe Masse, die ich sehe, wenn ich sie in ihrer Gesamtheit betrachte, dann nach innen eine sehr interessante Spiegelung unserer Gesellschaft aufweist und der Fußball in der Tat hier so etwas wie ein sehr problematisches Spiegelbild unserer jüngsten Entwicklung geworden ist.
Aber immerhin ein Spiegelbild und wir haben da die von Ihnen beschriebenen Segmentierungen. Also wir haben da den Fan mit der Fankutte, die es ja auch noch gibt, also den Wimpel und so weiter. Und dann haben wir auf der anderen Seite den, sagen wir mal, etwas besseren Fan in Schlips und Krawatte. Dann haben wir die Geschäftsleute, dann haben wir die VIPs und sonst was. Aber all die begegnen einander im Stadion. Und insofern leuchtet mir das Wort von der neuen Klassengesellschaft nicht ganz ein. Zumal diese Begegnungen nochmal auf einer anderen Metaebene wieder zu einer Begegnung führen oder zu einer, sagen wir mal, gemeinsamen Wahrnehmung, nämlich im Fernsehen. Sei es im Stadion, wo ja auch Fernsehapparate das Spielgeschehen und das Ganze drumherum permanent zeigen, oder sei es dann schließlich doch wieder zu Hause, wo wir alle ja Mitglieder einer Mediengesellschaft sind.
Da würde ich mit der Gegenfrage antworten, wo begegnen die sich denn konkret?
In der Tat, die haben getrennte Laufwege, die haben getrennte Räume, getrennte Parkplätze, ihr Essen getrennt.
Ja, aber so ganz klappt das ja nicht. Also das ist richtig, was Sie an Symptomen da beobachten, aber es finden ja auch durchaus Gegenbewegungen statt. Ich stimme zu, dass die Stadien nach einer Zwischenphase nach ihrer proletarischen Herkunft zunächst einmal mal durchaus klassenorientiert, identifikatorisch besetzt waren. Dann sicherlich so eine ideologische Phase, wir müssen an Deutschland denken, 54 oder so etwas, wo da die Selbstwiedergewinnung einer Nation oder Ähnliches gefeiert werden sollte. Und heute findet man soziale Schichtung, ich habe zugespitzt gesagt, Klassengesellschaft im Stadion stärker wieder, als man das jemals sonst gesehen hat. Diese Verschmelzungsmasse, von der ich gesprochen habe, wird ja konterkariert von mehreren anderen Fronten, die in den Arenen existieren. Da ist einmal die Front natürlich zu den gegnerischen Fans und Mannschaft, dann ist die Front zu den Schiedsrichtern in der Regel da, aber auch die Front, und deswegen stimmt es mit der Selektion oder mit der Isolation der Schichten nicht so ganz, findet eine Konfrontation der Billigpreisplätze, sagen wir es einmal so, mit den VIP-Lounges statt. Wenn Laola sich erhebt, dann ist klar, da wird die Sektion der VIP-Lounges ausgebuht, wenn sie nicht mitgeht, wenn sie zu spät zum Spiel kommt, das ist ja in der Regel der Fall. Sie verbringt einen ganzen Teil ihrer Fußballzeit in den VIP-Räumen, um zu trinken und gut zu essen. Und der Fan, der wirkliche Fan, ist natürlich mindestens 95 Minuten präsent. Also da kommt es dann doch durchaus zu sozialen Oppositionen, die wir im Stadion beobachten können.
Finden Sie nicht, dass das ein sehr moderat gewordener Protest ist,
natürlich.
Ein unglaublich gesteuerter und vom System selbst bereits mitbedachter, in dem unsere sozialen Konflikte sozusagen aufs Wohlverträglichste abgespeichert werden.
Da haben Sie recht, natürlich heute Bier und Spiele, das ist natürlich die neue.
Und diese römische Tradition, wenn wir schon davon sprechen, würde ich ja schon nochmal benennen wollen. Also mir scheint das jetzt ein bisschen raffinierter zu laufen, ohne dass ich das mich anheischig machen würde, ganz zu durchschauen im Moment, was läuft. Aber es geht ja nicht mehr um Ideologien. Ich finde es schon schön, dass wir nicht mehr jetzt von faschistischen oder sonstigen Tendenzen sprechen, noch nicht mal, glaube ich, nationalistischen. Nein, es ist etwas anderes, schwer Benennbares. Und mir fällt nur immer wieder so ein Bild ein, korrigieren Sie mich, wenn ich mich da täusche, dass eben unglaublich viele Menschen mehr dazu verleitet werden, auch durch diese architektonischen Maßnahmen, die Sie gesprochen haben, zu denken oder zu fühlen, diese Sache, die Sie jetzt erleben, ich spreche jetzt von den Fans, diese Sache, die Sie einmal pro Woche erleben können, die ist garantiert, die findet immer statt, das ist Ihre eigentliche mentale Heimat, und Ihr Leben, Ihr eigentliches Leben, das findet nur mehr ausschnittsweise statt. Davor hätte ich am meisten Angst eigentlich, dass diese Ersatzwelt, die sich mit Affekten auflädt, so stark wie im wirklichen Leben kaum. Dieselben Leute am Arbeitsplatz sind eine einzige Lethargie.
Da kann man mühelos zustimmen. Ich denke,
darin liegt das eigentliche Problem, dass dieses Stadion oder diese Arena, denn wir sprechen ja im Wesentlichen über diese neuen Arenen, dass sie zu Darstellungsbühnen geworden sind, wo die, ganz gleich wem sie zugehören, die dort anwesend, alle nur ein Bemühen haben, sich als etwas Besonderes herauszuheben. Das gilt für den Fan gleichermaßen wie für den VVIP oder für den VIP. Das ist fokussiert auf dieses Fußballereignis. Und dieses Fußballereignis hat einen erheblichen Einfluss auf die Biografien. Und das heißt natürlich auch auf das sonstige Leben, dass sie während der Woche leben. Das können Sie selbst an den Universitäten beobachten, was mich wirklich irritiert, dass auch Studierende in dieser Weise von diesem Phänomen gebunden sein können, dass damit auch ihr Studium geprägt wird. Ja, und dies können Sie bei dem Arbeitnehmer beobachten, Sie können das bei dem Prominenten beobachten. Hier geht es ganz offensichtlich darum, dass wir eine Gesellschaft geworden sind, in der es enorm wichtig ist, dass man sich selbst als etwas Bedeutungsvolles darzustellen hat. Da man kaum sonst Bühnen hat, in denen man das kann, wird diese Sonderbühne am Wochenende zum sehr bedeutenden Anlass. Aber so denke ich auch, es ist ein gefährlicher Anlass, weil er damit eine Form von Ablenkung erzeugt, die nicht gesellschaftspolitisch nur erwünscht sein kann.
Ja, da kann man natürlich zustimmen. Aber man darf sich, glaube ich, in der Analyse nicht zu weit von der Wahrnehmung, die da im Stadion bzw. in den Arenen trainiert wird, erlebt wird, entfernen. Warum, das ist doch die Frage, wird der Samstagnachmittag für eine ganze Schicht zu den Stunden der Woche? Natürlich gibt es diese sozialen, sozialpsychologischen Gründen. Daran ist kein Zweifel. Es gibt aber auch eine tatsächliche Modellierung von Psyche, von Sinnlichkeit, wie manipulativ auch immer, der man sich selber als Besucher einer Arena oder eines Stadions gar nicht entziehen kann, wahrscheinlich nicht entziehen will, die darauf hinausläuft, dass die Frage, die Herr Wertheimer vorhin, wenn ich mich recht erinnere, gestellt hat, was passiert denn da eigentlich? Ich glaube, dass neben der sozialen Schichtung, die da in massiverer Weise deutlich wird, eine Modellierung von Psyche abläuft, die tatsächlich eine gewisse Form von Gemeinschaftserlebnis, um dieses viel missbrauchte Wort zu nennen, möglich macht. Diese Art von Sehnsüchte, warum wird die Arena zum Sehnsuchtsort für beträchtliche Zahlen von Menschen? Diese Frage müssen wir stellen und ich glaube, da muss man sich ein bisschen sozusagen mehr in das Zentrum dieser Seele, dieser Fußballseele hineinbewegen, um das nachvollziehbar zu machen.
Was steht im Zentrum der Fußballseele? Was steht da Ihrer Meinung nach?
Leidenschaft.
Ja, aber die Arena ist der Ort der Leidenschaft. Also Leidenschaft ist ja nur mal ein eher qualitativer Begriff. Aber welche Inhalte verbinden sich damit?
Steht nicht auch tatsächlich das, was wir aus welchen Gründen auch immer jetzt ziemlich ausgeklammert haben, steht nicht auch im Zentrum dieser Betrachtung das Spiel? Ganz einfach. Man muss sich doch auch die Frage stellen, warum funktioniert das, was Sie angesprochen haben, also diese selbstreferenzielle Aktivität der Masse, warum funktioniert das eigentlich gerade am Samstag? Warum funktioniert das vor allem offenbar beim Fußball? Jemand hat ja auch gesagt,
Herr Diegel hat ja gesagt, dass der Fußball sich sogar gegen Verbote durchgesetzt hat. Müsste man ja fragen, weshalb.
Was ist sozusagen dann der utopische Überschuss am Spiel? Oder welche Rolle spielt das Spiel bei diesen Mechanismen?
Also utopischen Überschuss sehe ich da eigentlich nicht mehr und auch das Spiel sehe ich weitgehend verloren gehen. Ich finde es sehr interessant, die Frage, worauf bezieht sich die Leidenschaft? Ich glaube tatsächlich, dass es eine in gewissem Sinn objektlose oder ziellose Leidenschaft ist. Was dort gesucht wird, ist die Extremität des Gefühls.
Bungee-Jumping der Gefühle.
Ja, auch natürlich. Da gäbe es viele Äquivalente, die man aber hier eben in konzentrierter, massenhaft konzentrierter und ein riesiges Publikum anziehender Form. Diese Gefühle sind extrem, was die Amplitude betrifft.
Ja, sie sind aber auch extrem gemacht.
Der sogenannte Zuschauer kann in eine aktive Rolle übertreten, was seine Grölaktivitäten, seine akustische Identifikation, seine Musik und dergleichen betrifft. Also da finden schon identifikatorische Prozesse statt, die wir kritisieren können, aber die man ja doch erst einmal zur Kenntnis nehmen muss.
Und der Sport würde gar keine Rolle mehr spielen.
Doch, also ich denke schon, es gibt wirklich gute Gründe, warum der Fußball diese Attraktivität aufweisen kann und vermehrt aufweist. Und die liegen auch in diesem Spiel selbst. Es gibt nun viele Deutungen und sicher ist man in der Gefahr, den Fußball, gerade wenn man ihn als künstlerisches Objekt deutet, ist man immer in der Gefahr, ihn zu überhöhen. Man kann das ja, Herr Wertheimer ist auf diesem Gebiet Experte. Die FIFA und der Deutsche Fußballbund hat ein Kulturprogramm auf eine überhöhte Deutung des Fußballspiels ausgerichtet. Mein Kollege Gebauer hat für meine Begriffe einige schöne phänomenologische Deutungen uns geliefert, die sehr beachtenswert sind. Ich denke, wenn man das auf den Nenner bringt, hängt es damit zusammen, dass immer, seitdem der Fußball nun uns als Spiel den Zuschauern offeriert wurde, er im Gegensatz zu allen übrigen Sportarten sich wirklich nur durch eines ausgezeichnet hat, durch seine Einfachheit.
Und die Abseitsregel.
Die
inklusive.
Noch einmal. Es ist etwas in einer Zeit, in der wir kaum noch Themen haben, über die wir wirklich kompetent reden können. Wer ist heute noch in der Lage, wirklich über Technik zu reden? Wer ist heute noch in der Lage, über Kunst zu reden? Wer ist heute noch in der Lage, über Musik zu reden? In einen differenzierten Dialog einzugehen? In einer Gesellschaft, in der das Gespräch für den Menschen sehr bedeutend ist, er aber kaum mehr Stoffe hat, an denen er ohne ein schlechtes Gewissen in dem Gespräch sich beteiligen kann. Da bietet der Fußball eine exzellente Offerte. Und ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich zu meinen alten Freunden meiner alten Bundesliga komme, wie jedes Tor, wie jedes Spiel einer Nachanalyse wert ist, so gut oder so schlecht es war. Ich bin überrascht, wie man als Zuschauer selbst über das langweiligste Spiel, das 0:0 ausgeht, das sich durch Phasen, die nun wahrlich nicht spannend war, ausgezeichnet hat, dennoch dann noch lange über Einzelleistungen reden kann, Kommentare abgeben kann, Trainerleistungen beurteilen kann. Es ist das Kommunikationsthema Fußball, das den besonderen Anreiz schafft. Und das verbindet alle, die in dieses Stadion gehen.
Was Sie da beschreiben, Herr Diegel, ist ja das Modell eines demokratischen Massendiskurses, wenn man so will. Wir reden hier im Forum über Arena Magica, die Welt des Stadions. Ich würde gern diesen Begriff des Diskurses aufgreifen und die Frage stellen, was könnte denn Stadion oder auch die Arena sonst noch sein, im Sinne eines öffentlichen Diskurses vielleicht, was sie jetzt noch nicht ist, Herr Wertheimer?
Aber bevor wir jetzt gleich wieder vom öffentlichen Diskurs ganz ernst reden, also es ist ja zunächst mal auch eine Spielstätte. Das Fußballspiel ist ja auch ein Spiel. Vielleicht sollte man da nochmal hinweisen drauf dürfen. Es ist nicht nur ein Kampf oder eine Schlacht, es ist auch kein Krieg. Es kann überhaupt nichts passieren. Man kann Krieg spielen. Aber am Ende bleiben in der Regel alle 22 am Leben.
Naja, und stehen auch wieder auf. Es gibt natürlich das Heiselstadion und ähnliche.
Es gibt so Sachen, aber im Großen und Ganzen ist es eine sublimierte Form eines fast kriegerischen Events mit der Garantie eines schadlosen Ausgangs, also eine Möglichkeit, unsere Affekte schadlos zu entladen. Und das ist eine großartige Sache. Und Fußball ist wahrscheinlich auch ein Grund für seinen Erfolg. Er ist irgendwie lebensgroß. Er ist nicht übergroß, er ist nicht hypertechnisiert, er ist nicht überschnell. Der Ball ist gerade noch sichtbar. Deshalb das Eishockey hat nie den gleichen Effekt gehabt, der Handball. Also er hat eine Menge qualitativer wie quantitativer Merkmale an sich, die es uns erlauben, all unsere Lebenserfahrungen einschließlich der Langeweile, einschließlich der Öde hinein zu projizieren. Das ist alles im Fußball als wie in einer Modellwelt nochmal da.
Ja, das erklärt ja, warum Fußball als Ort der extremen Gefühle so gesucht
wird. Das denke ich, dass das ein Grund dafür sein könnte, warum gerade Fußball da hundertprozentig reinpasst. Trotzdem, die Frage will mir ja nicht ganz aus dem Sinn, ob wir nicht das spielerische Element, den ästhetischen Genuss, bei Ronaldinho deutet sich das an, eigentlich wirklich als eine Qualität erst jetzt im Begriff sind zu erkennen. Und vielleicht kann das die moderne Technologie sogar noch. Schiller hat ja dieses wunderschöne Wort gesagt, der Mensch ist nur da, Mensch, wo er spielt. Und er spielt nur da, wo er Mensch sein kann. Also das braucht man nicht völlig akademisieren. Er hat sogar, glaube ich, Sportbeispiele gegeben.
Und die Frage ist, wie die Masse spielt.
Die Masse, spielt. Ja, also jedenfalls soll nicht mit ihr nur gespielt werden. Also sie soll nicht nur ein Medienfaktor sein, sondern sie müsste dann auch in der Lage sein, in eine Situation gebracht zu werden, über sich selbst für einen Moment hinausgebracht zu werden. Ich bin da überhaupt nicht optimistisch, aber ich will mich auch nicht damit begnügen, jetzt dieses Stadion nur zu malträtieren als Ort der Manipulation. Obwohl, wenn man sich das, was im Vorfeld dieser WM ansieht, so zu vergegenwärtigt, wo jede Bratwurst und jeder Satz allmählich verdammt ist, zu einer Metapher des Fußballs zu werden, das ganze Denken okkupiert, wir nur mehr als Beckenbauer-Ersatzköpfe durch die Welt rauschen und ein Ballackbrett vor dem Hirn haben, also da wird es ein bisschen bedenklich, finde ich.
Ja, da ist es schrecklich geworden. Diese Welt ist ja inzwischen unentrinnbar. Ja. Nicht?
Also wenn das Stadion die ganze Republik, jeder Medienkanal ist, nicht mehr das Stadion, sondern alles.
In dem Sinne ist sie ja sogar totalitär. Nicht? Also das ist wirklich unschrecklich.
An der Stelle muss man auch höllisch aufpassen, da wird vielleicht alle zu Adepten einer Ideologie ohne Inhalt werden.
Das Wort Diskurs ist mir zu anspruchsvoll. Ich glaube, dass eher Gerede, und zwar jenseits des Stadions, das Richtigere wäre. Auch wenn man würdigen kann, wie Herr Diegel das getan hat, was an Fachsimpelei, an Reden, miteinander reden können in einer Zeit, wo man eigentlich überhaupt nicht mehr miteinander reden kann, wo Kompetenz gar nicht mehr sachlich da ist, wo also dieses Reden über Fußball eine gewisse Funktion hat. Diskurs, das wird eigentlich schon in den Übertragungsmechanismen des Fußballs völlig zunichte. Das Gerede in den Pausen, die sogenannten Experten, die da mit den immer wieder gleichen öden Gesichtern herbeigezogen werden, alles das ist einfach grauslich und ich fände es viel besser, wenn diese Art von Diskurs mundtot wäre.
In der Tat, ich glaube, über die Medien müssen wir dabei sprechen, denn dass der Fußball selbst dieses imperialistische Gehabe nun an den Tag legen darf und kann, hängt ja ganz wesentlich von der medialen Inszenierung ab. Und dass wir eben nicht mehr 2x45 Minuten spielen, Erinnern Sie sich einfach daran, wenn Sie früher zum VfB Stuttgart gegangen sind, dann war das Spiel wirklich zu Ende. Man hat so eine Bratwurst in der Halbzeit gekauft und danach ist man in sein Auto eingestiegen oder in die Straßenbahn und ist nach Hause gefahren. Manchmal war man so schnell, dass man noch zu Hause die Sportschau anschauen konnte. Das war der Fußballnachmittag für die Fußballfamilie. Nun wird es künstlich inszeniert, künstlich verlängert. Die Verweilzeiten im Stadion werden nun schon auf 4 bis 6 Stunden gesteigert und die Verweilzeiten vor dem Bildschirm tun das Übrige. Und dabei findet einmal eine Banalisierung des Spieles statt, die dem Spiel gar nicht gut tut, weil genau diese Qualitäten, die noch im Spiel selbst zu beobachten sind, die aber nur im Spiel selbst eine Qualität darstellen.
Unberechenbarkeit.
In dem Moment, wo ich nachher 1000-mal diesen Spielzug wiederhole, ihn eigentlich dadurch erst richtig banal mache, verliert er auch seine Qualität. Die Leistung des Athleten wird dadurch in ein völlig falsches Licht gerückt.
Banalisiere und überhöhe zugleich. Er wird ja zum Weltereignis, ja, zum unendlich reproduzierten Weltereignis.
Hier, denke ich, müssen wir einmal fragen, welche Rolle das Fernsehen spielt, aber auch welche Rolle die Presse dabei spielt. Denn wir haben eine Fokussierung auf den Fußball. Die Fußballberichterstattung zeichnet sich dabei in der Regel durch eine völlig unkritische Partnerschaft aus. Man kann nirgendwo mehr oder nur in ganz seltenen Fällen einen kritisch distanzierten Journalismus erkennen. Die Anbiederungen sind geradezu peinlich. Da braucht man jetzt nicht nur den Bayerischen Rundfunk mit seinem Moderator dabei im Blick haben, wenn gleichzeitig dann Spieler und Athlet gemeinsame Bierwerbung macht. Das gegenseitige Duzen wird zur Kameraderie. Hier haben die Medien eine fatale Wirkung in Bezug auf die Entwicklung des Fußballs.
Auch die Öffentlich-Rechtlichen machen da übrigens keine Ausnahme. Also mir ist wirklich wie Schuppen vor den Augen gefallen vor 8 Tagen. Also ein Vorbereitungsspiel gegen eine Jugendauswahl einer drittklassigen Schweizer Mannschaft zu zelebrieren, als ob es sich um den Beginn imperialer Weihefestspiele handeln würde. Das ist wirklich unerträglich. Ja. Die werden also einzeln über rote Plüschvorhänge hinaufgeleitet. Jedes Knie steht im Zentrum für Minuten des Staunens. Und es ist ein 15:0 gegen nichts, also ein läppisches Trainingsspiel. Also diese Verlagerung der Gewichte, dass die Medienwelt eine völlig andere Gewichtung von Realitäten herstellen in unseren Köpfen und wir relativ widerspruchsfrei mitgehen. Das kann mich ein bisschen aufregen.
Um dieses Moment der medialen Aufladung, könnte man ja sagen, der Ereignisse nochmal mit dem Phänomen Spiel zusammenzubringen. Inwieweit hat sich das Spiel, das Fußballspiel selbst denn unter Umständen durch diese medialen Vorgaben gewandelt?
Gut, in seinem Grundregelbestand und dem, worum es geht, nämlich dass ein Ball in irgendeinem Netz landet, ist es natürlich von der Materie dasselbe geblieben. Aber das Kulturphänomen ist ein vollständig anderes. Und es hat begonnen für mich mit diesem Allseits, noch in der Steinzeit, sozusagen unsere Gefühle mit diesem allseits ja mittlerweile glorifizierten Wunder von Bern, das mir allmählich ein bisschen peinlich zu werden beginnt. Das kam, sage ich was Unangenehmes nochmal, das kam für mein Gefühl für Deutschland ein bisschen zu früh. Das hat uns abgehalten, andere Sachen, die zu erledigen gewesen wären, mit uns abzumachen. Der Mythos Auschwitz war damit tot und es gab den Mythos Bern. Und das ist aber noch meinetwegen harmlos. Aber damit, nein, es ist nicht harmlos. Damit begann aber diese merkwürdige Karriere der Denkfigur, die den Erfolg einer Fußballnationalmannschaft in irgendeinen höheren symbolischen Bezug zum Gesamtwohl oder Wehe einer Nation stellt. Und das finde ich eine ziemlich problematische Geschichte. Meine Liebesgeschichte, meine Berufskonstellation, meine Misere mit der Uni oder was auch immer wird, weil Herr Ballack einmal mehr oder weniger trifft, sich nicht um so viel verändern. Und trotzdem wird uns das Gefühl vermittelt und irgendwie erfolgreich vermittelt, wir würden andere, bessere, würdigere wenn wir und tollere, wenn wir Weltmeister würden. Wir würden es nie. Dieses Wir stimmt sowas von nicht.
Möge uns das als Schlusswort dienen. Das war das SWR2-Forum zum Thema Arena Magica, die Welt des Stadions. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächsgästen, Professor Helmut Diegel, Direktor des Tübinger Instituts für Sportwissenschaft, Professor Ludger Lütkehaus, Publizist und Philosoph in Freiburg und Professor Jürgen Wertheimer, Tübinger Literaturwissenschaftler. Am Mikrofon war Reinhold Hermanns.